NDR Info. Themen des Tages.
Sehr gefasst klingt hier die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin.
I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony. But I will be in Oslo.
Maria Corina Machado war das, und da war ihr schon klar, dass sie die feierliche Zeremonie verpassen würde. Ihre Tochter hat dann stellvertretend die große Auszeichnung entgegengenommen. Weiteres Thema: Gibt es bald doch Wahlen in der Ukraine? Die Verfassung verbietet es in Kriegszeiten, aber Präsident Zelensky möchte offenbar auf die USA zugehen. Und wir hören jetzt gleich noch von zwei Urteilen in Deutschland, die nicht nur für Immobilienbesitzer und Riester-Rentensparer interessant sind. Das haben wir vorbereitet für die kommende halbe Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ja, und wir beginnen mit einem Gerichtsurteil, das Haus-, Wohnungs- und Grundbesitzer betrifft, aber auch Mieter, auf die die Kosten umgelegt werden können. Das höchste deutsche Finanzgericht erklärte heute die Grundsteuerreform für rechtens. Diese gilt ja seit Anfang des Jahres und wird anhand von pauschalen Durchschnittswerten für Netto-Kaltmieten und Bodenwerte festgesetzt. Heißt, einige zahlen inzwischen weniger als vorher. Aber viele Eigentümer müssen eben mehr zahlen. Und dagegen hatten einige geklagt. Wolfram Schrag, mein Kollege in München, hat die Urteilsverkündung beim Bundesfinanzhof verfolgt. Und ich habe ihn gefragt, wie begründet denn das Gericht das heutige Urteil?
Nun, es ging beim Bundesfinanzhof einfach um eine Abwägung. Was zählt mehr? Der Einzelfall, also die Kritik der Kläger, dass gerade sie sich ungerecht behandelt fühlen, oder das große Ganze, dass nämlich die Finanzverwaltung die Grundsteuer berechnen muss. Die Grundsteuer wird für jedes der 36 Millionen Grundstücke in Deutschland erhoben und zuständig sind dafür 11.000 Städte und Gemeinden, also ein echtes Massenverfahren. Und da hat jetzt eben der BFH entschieden, Massenverfahren geht vor Einzelfallgerechtigkeit. Und damit kamen wir dazu, dass die Klage abgewiesen wurde.
Der Präsident des Steuerzahlerbundes meinte schon, das sei eine echte finanzielle Belastung. Vielleicht mal zur Einschätzung, Herr Schrag, zu den Klägern. Wie groß ist denn da der Unterschied beim jetzigen Rechenmodell?
Für die Kläger bedeutet dies, dass sie bedeutend mehr Grundsteuer bezahlen müssen. Auffällig war das zum Beispiel in Köln. Da gibt es ein Ehepaar, die haben in einem Stadtviertel eine Wohnung und in einem anderen Stadtviertel ebenfalls eine Wohnung. Und bei der einen Wohnung, die älter ist, zahlen sie bedeutend mehr Grundsteuer, als sie in der anderen Wohnung bezahlen. Und da sagen sie, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir für ein älteres Gebäude mehr Grundsteuer bezahlen. Aber durch diese Berechnung in den einzelnen Stadtteilen kann das tatsächlich vorkommen.
Nun haben also einige geklagt. Heute ist die Klage abgewiesen worden. Aber Millionen Eigentümer haben ja auch Widerspruch gegen den Steuerbescheid eingelegt. Was heißt das Urteil heute jetzt für diese Menschen?
Also die Einspruch eingelegt haben, da ist es so, dass viele von denen bereits dieser Einspruch zurückgewiesen wurde, muss man auch sagen. Bei anderen, die sind jetzt davon natürlich betroffen, weil das Urteil jetzt ergangen ist. Da hat der Bundesfinanzhof auch gesagt, diese Fälle werden sie auch nicht mehr zur Entscheidung annehmen. Da ist quasi Ende der Fahnenstange. Aber sie hoffen natürlich schon, dass eben über den Bund der Steuerzahler und über den Immobilienverband Haus und Grund nochmal das dann irgendwann zum Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird.
Also nochmal ein neuer Eingang. Aber wir haben ja noch eine weitere Einschränkung, weil es hat ja verschiedene Modelle gegeben, die Grundsteuer neu zu berechnen. Also diese Klagen jetzt haben sich nur gegen das Bundesmodell gerichtet. Aber einige Länder, wie auch Hamburg, hatten da ja eigene Versionen. Da waren auch nicht alle glücklich damit. Hat dieses Urteil darauf auch Auswirkungen?
Nein, der Bundesfinanzhof sagt ausdrücklich, es geht hier nur um das Bundesmodell, immerhin 11 Bundesländer. Und da wurde entschieden. Die anderen Fälle, die sind noch beim BFH anhängig. Und da haben sie auch schon mitgeteilt, dass sie zum Beispiel das Hamburger Verfahren Mitte des kommenden Jahres verhandeln und dann auch entscheiden werden. Also da ist noch alles offen.
Und vielleicht noch zum Schluss noch mal eine Finanzfrage. Diese Reform sollte ja extra keine versteckte Grundsteuererhöhung sein. Die Kommunen freuen sich natürlich, wenn da regelmäßig Geld kommt. Das sind wichtige Einnahmen. Zuletzt wurden rund 8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024 eingenommen, habe ich gefunden. Kann man schon absehen, ist das jetzt mehr geworden?
Alle Berechnungen, die bislang gemacht wurden, haben festgestellt, die Gemeinden haben durchaus von dieser neuen Grundsteuer profitiert, die meisten jedenfalls, weil manche eben ihren eigenen Hebesatz erhöht haben und damit natürlich die Kosten für die Eigentümer und im Endeffekt ja dann auch für die Mieter erhöht haben. Aber das ist natürlich eine Sache, die eigentlich, weil es hieß, es soll ja einkommensneutral stattfinden, diese neue Steuer, natürlich nicht so richtig gut.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, die Grundsteuer ist rechtens nach der Reform. Das war Wolfram Schrag aus München. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Urteil, das Millionen Menschen betrifft. Die Riester-Rente wurde nach der Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 2001 eingeführt. Damals war das Netto-Rentenniveau von 70% auf 67% herabgesetzt worden. Und die Idee Walter Riesters, also des Namensgebers, war, die private Altersvorsorge attraktiver zu machen. Jetzt hat der BGH eine Klausel bei Versicherern gekippt zugunsten der Sparer. Ekzona Hüseni aus Karlsruhe erklärt, worum es hier genau geht.
Seit mehr als 20 Jahren schon gibt es die Riester-Rente. Dabei zahlt der Versicherte regelmäßig Geld ein und der Staat gibt noch etwas dazu. Damit können sich Sparer eine zusätzliche monatliche Rente sichern. Auch Hilmar Wohlmann aus der Nähe von Meersburg am Bodensee wollte fürs Alter vorsorgen. Deshalb schloss er eine Riester-Rentenversicherung bei der Allianz ab.
Die Motivation war, die Rentenlücke, die damals schon absehbar war, durch unsere Bevölkerungsstruktur abzufedern. Und der Staat hat ja Anreize geboten. Und mit der Allianz hat man ja eigentlich ein gutes Gefühl gehabt als der Branchenprimus.
Wohlmann hat eine fondsbasierte Riester-Rente abgeschlossen. Dabei legt die Allianz einen Teil der gezahlten Beiträge in Investmentfonds an. Beim Vertragsschluss legt die Versicherung keinen festen Eurobetrag für die spätere Rente fest, sondern einen sogenannten Rentenfaktor. Dieser beeinflusst, wie viel Rente der Versicherte später für das angesparte Geld bekommt. Genau hier liegt der rechtliche Knackpunkt. Denn eine Klausel in den Riester-Verträgen erlaubte es der Allianz, den Rentenfaktor zu senken, nachdem der Vertrag abgeschlossen wurde. Das heißt konkret, die Rente des Versicherten zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn die Erträge aus den Fonds zurückgehen oder die Versicherten länger leben als erwartet. Die Allianz nutzte die Klausel, um den Rentenfaktor mehrfach bei vielen Versicherten zu senken. Für Hilmar Wohlmann ist das eine Enttäuschung.
Wenn ich bei dem jetzigen Rentenfaktor bleibe, dann hat man mir ein Viertel der Rendite abgenommen und ich müsste knapp 100 Jahre alt werden, um mein Eingezahltes wieder rauszubekommen.
Franz Billinger, Sprecher der Allianzversicherung, verteidigt die Anpassung des Rentenfaktors.
Wir haben auch deswegen die Rentenfaktoren angepasst, um damit höhere Renditechancen zu erhalten und eine höhere Chance auf eine attraktive Rente.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hält die Klausel für rechtlich nicht zulässig. Sie sei aus Sicht der Verbraucher unfair, sagt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Denn
wenn der Versicherer meint, er muss die Rente kürzen wegen schlechter Zinslage, dann muss er aber auch sich verpflichten, die Rente wieder zu erhöhen, wenn die Zinslage besser geworden ist.
Deshalb hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Allianz geklagt. Der Fall landete vor dem Bundesgerichtshof. Der BGH hat der Verbraucherzentrale jetzt Recht gegeben und die Klausel gekippt. Sie belaste einseitig den Verbraucher und berücksichtige nur die Interessen der Versicherung. Denn für die Verbraucher gäbe es keine Möglichkeit, dass der Rentenfaktor wieder erhöht wird, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wieder bessern, so der BGH. Die Allianzversicherung darf sich jetzt nicht mehr auf die Klausel berufen, um den Rentenfaktor in den Riester-Verträgen herabzusenken. Zwar betrifft das Urteil unmittelbar nur die Allianz, doch auch andere Versicherer verwenden ähnliche Klauseln. Deshalb dürfte das Urteil eine Ausstrahlungswirkung für die gesamte Versicherungsbranche haben.
Informationen von Ekzona Hüseni aus Karlsruhe. Auch im politischen Berlin sieht man schon aus dem Augenwinkel die Feiertage anrollen. Das Jahr hat ja nur noch gut 3 Wochen. Voraussichtlich zum letzten Mal in 2025 treffen sich heute die Spitzen von SPD und Union zum Koalitionsausschuss. Themen sollten unter anderem die Neuregelungen beim Heizungsgesetz, die private Altersvorsorge, aber auch Industriestrompreis und Kraftwerkstrategie sein. Und es soll offenbar auch noch mal über die verschobene Grundsicherung diskutiert werden. Hans-Joachim Viehweger dazu aus Berlin.
Beim Koalitionsausschuss im Oktober schien das Thema Bürgergeld bereits abgehakt zu sein.
Also es wird eine wirklich gute neue Grundsicherung geben und das Thema Bürgergeld wird damit der Vergangenheit angehören.
So äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz am 9. Oktober. Inzwischen klingt er so.
Und dann das leidige Thema Bürgergeld.
Zwar hat das Arbeitsministerium vor gut 4 Wochen einen Referentenentwurf für die Reform vorgelegt, diskutiert wird aber weiter über die schärferen Sanktionen für diejenigen, die sich nicht an der Jobsuche beteiligen und Mitwirkungspflichten verweigern. Innerhalb der SPD läuft dazu ein Mitgliederbegehren. Beim Juso-Bundeskongress bekam Arbeitsministerin Bärbel Baas dann selbst massive Kritik zu hören.
Ich sage es dir in deinen eigenen Worten, dieser Entwurf aus deinem Haus, der ist Bullshit.
Woraufhin die SPD-Ministerin versuchte, die Wogen zu glätten.
Und deshalb könnt ihr darauf vertrauen, dass ich überhaupt keinen Bock auf Sanktionen habe. Und deshalb habe ich auch Friedrich Merz und anderen immer wieder gesagt, wir sparen kein Geld mit Sanktionen. Das ist völliger Blödsinn.
Baas kündigte bei der Juso-Tagung dennoch an, dass das Gesetz im parlamentarischen Verfahren noch geändert werden könne. Umstritten ist insbesondere, wann es zur vollständigen Streichung der Leistungen kommen kann. Nach den eigentlich vereinbarten Eckpunkten soll das möglich sein, wenn Bezieher 3-mal Verpflichtungen versäumen. Dies soll verschiedenen Berichten zufolge aber im aktuellen Entwurf der Arbeitsministerin abgeschwächt worden sein. Dagegen hat offenbar CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche Vorbehalte angemeldet, was der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer aber nicht bestätigen will. Schließlich gehe es um vertrauliche Gespräche, um den Erfolg nicht zu gefährden.
Und deshalb werden wir hier ganz grundsätzlich in diesem Prozess nicht transparent machen, wer hat da jetzt welche Position, wer hat gewonnen, wer hat sich durchgesetzt.
Auch aus dem Innenministerium sollen Vorbehalte laut geworden sein, worauf denn auch Minister Alexander Dobrindt angesprochen wird.
Dass bei einem so komplexen Verfahren auch noch Details zu klären sind auf der Fachebene, das ist aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar.
Unüberwindbare Schwierigkeiten gäbe es aber nicht, betont der CSU-Politiker. Auch der Bundeskanzler versucht, die bislang fehlende Einigung in Sachen Bürgergeldreform tiefer zu hängen.
Da gibt es auch keinen Streit, sondern da gibt es Formulierungsvorschläge, die noch nicht vereinbart sind. Und insofern haben wir uns verabredet, dass wir diesen Gesetzentwurf jetzt in der nächsten Woche auf die Tagesordnung des Kabinetts setzen. Und dann wird es auch beschlossen werden und dann geht es einen parlamentarischen Weg, aber so gut vorbereitet, dass es dann im parlamentarischen Verfahren möglichst keine größeren Veränderungen mehr gibt.
Merz hat außerdem die Erwartungen an den Koalitionsausschuss am Abend gedämpft. Es gäbe zwischen den Spitzen von CDU, CSU und SPD zwar viele Punkte zum Besprechen, die wenigsten davon seien aber mit Entscheidungen verbunden. Beraten werden dürfte unter anderem über eine Reform des Heizungsgesetzes, über eine EU-konforme Ausgestaltung des subventionierten Industriestrompreises und über eine zusätzliche Förderung der privaten Altersvorsorge.
Eigentlich hätte in der Ukraine regulär im Herbst 2023 eine Parlamentswahl abgehalten werden sollen. Doch da befand sich das Land ja schon im Verteidigungsmodus, nachdem Russland es 1,5 Jahre zuvor mit einem Angriffskrieg überrascht hatte. Die Präsidentschaftswahl war dann für 2024 geplant. Doch die Verfassung verbietet Wahlen während eines verhängten Notstands oder Kriegsrechts. Also ist auch Volodymyr Selenskyj weiterhin Präsident. Genau das missfällt Donald Trump. Er spricht davon, dass die Ukraine keine echte Demokratie mehr sei und forderte, wie schon öfter, Neuwahlen. Diesmal allerdings scheint Selenskyj offen zu sein. Darüber habe ich mit Dr. André Hertel gesprochen, Leiter des Brüsseler Büros der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat den Forschungsschwerpunkt Russland und Osteuropa und ich habe ihn gefragt, es kam vermutlich für viele jetzt doch überraschend. Was meinen Sie, wieso ändert Selenskyj da gerade seine Meinung?
Die Frage ist, ob er seine Meinung wirklich ändert oder ob er hier eine Taktik anwendet, um den amerikanischen Präsidenten wohl zu stimmen. Es gibt seit der Vorlage dieses 28-Punkte-Friedensplanes von vor 2 Wochen natürlich erneut starke Verstimmungen zwischen Kiew und Washington. Der Druck aus Washington ist groß. Präsident Trump möchte bis Weihnachten einen Waffenstillstand oder am besten Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine haben. Und da sind diese Ankündigungen ein Versuch, Selenskyjs den Präsidenten doch noch einmal umzustimmen und für sich zu gewinnen.
Also glauben Sie eher, dass es mehr Taktik ist oder muss man dann im Hintergrund doch auch schon Vorbereitungen treffen und müsste durchaus auch noch mal zumindest erklären, wie man es schaffen möchte, Millionen Ukrainer, die geflohen sind oder die in russisch besetzten Gebieten leben müssen, Soldaten an der Front zu einer gerechten und fairen Wahl zu bringen?
Das sind nicht mal die wichtigsten Punkte, die Sie da genannt haben, sondern das Wichtigste ist ja, was passiert während eines Wahlgangs bei einem laufenden Krieg mit der Stabilität des Landes. Was ist, wenn wir kein klares Wahlergebnis oder ein sehr knappes Wahlergebnis haben? Was passiert mit dem Übergang in dieser Übergangszeit von einem alten Präsidenten zu einem neuen Präsidenten? Wie reagiert darauf die Armee? Wie schaut die Bevölkerung auf so einen Prozess, der mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden ist? Er kann das Land stark destabilisieren. Es gibt einen Grund, warum während des Kriegsrechts keine Wahlen vorgesehen sind. Und ich glaube, dessen ist sich der ukrainische Präsident sehr bewusst. Deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass er wirklich tatsächlich substanziell darauf hinarbeiten wird, Wahlen stattfinden zu lassen.
Gestern haben wir ja schon über das transatlantische Verhältnis gesprochen an dieser Stelle. Da war die Einschätzung, dass Europa gerade keinen Partner mehr in Washington hat. Was ergibt sich aus der neuen US-Sicherheitsstrategie weiter für die Ukraine?
Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur die Sicherheitsstrategie, die jetzt im Grunde genommen das transatlantische Verhältnis revolutionieren will, sondern wir haben auch in den Handlungen Präsident Trumps, gerade auch in Bezug auf die Ukraine und einen möglichen Waffenstillstand, einen möglichen Frieden eben gesehen seit Anfang des Jahres, seit dem Amtsantritt, dass der amerikanische Präsident ähnlich wie der russische Präsident Europa einfach nicht ernst nehmen und nicht als einen wesentlichen Spieler sehen. Und ich glaube, dass hierin aber auch eine Chance liegt, weil man eben einfach mal deutlich machen muss, dass es ohne Europa eigentlich unmöglich ist, Frieden zu schließen. Ohne dass die Europäer praktisch ihre 19 Sanktionspakete zurücknehmen gegen Russland, ist es unmöglich, hier Frieden zu schließen. Auch ist es unmöglich, ohne die Europäer auf diese 200 Milliarden an eingefrorenen russischen Staatsvermögen innerhalb der EU zurückzugreifen. Das heißt, die Europäer haben eigentlich viele Trümpfe in der Hand, um an den Verhandlungstisch zu rücken, um strategisch auch führend zu wirken. Sie müssen es nur wollen.
Und Herr Hertel, um nochmal auf Ihren Zeitstrahl zu kommen, Sie haben gesagt, Donald Trump drückt ja wirklich aufs Gas. Aber so wie Sie es jetzt geschildert haben, klingt es ja so, als würde es doch noch eine ganze Weile dauern.
Wir haben es ja hier mit einem hochintensiven Konflikt zu tun, der seit 4 Jahren läuft, mit Hunderttausenden von toten Soldaten auf beiden Seiten. Es will mir einfach nicht in den Kopf, wie man so einen Konflikt mit so viel Zeitdruck wirklich nachhaltig lösen will. Für mich geht das eher in die Richtung, dass Trump das eben wie viele andere Pseudo-Friedensschlüsse jetzt zwischen Kongo und Ruanda oder Thailand, Kambodscha, Indien, Pakistan eben nutzen will, um eben einfach innenpolitisch für sich zu werben, um jeden Tag eben ein neues Erfolgserlebnis vermelden zu können, ohne dass substanziell in diesen Konflikten irgendwas passiert ist. Und für Europa birgt ein schneller, schlechter Friedensschluss für die Ukraine einfach die große Gefahr einer Ausweitung dieses Konfliktes und eines neuerlichen Angriffs.
Sagt Dr. André Hertel, Leiter des Brüsseler Büros der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir bleiben dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Florian Kellermann, unser Korrespondent in Kiew, hält Selenskyj hier für taktisch sehr clever.
Donald Trump hat Kreml-Propaganda übernommen. Er behauptet, der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj missbrauche den Krieg, um ohne Wahlen an der Macht zu bleiben. Die Behauptung ist absurd. Die Reaktion von Selenskyj nun aber sehr geschickt. Er hat Wahlen im Kriegszustand in Aussicht gestellt und damit den Ball zurück nach Washington gespielt. Wenn es Selenskyj wirklich darum ginge, seine Macht zu zementieren, dann hätte er selbst schon längst auf Wahlen gepocht. Denn solange der Krieg dauert, hat er beste Chancen, wiedergewählt zu werden. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind zwar bekannt dafür, dass sie schnell von Präsidenten enttäuscht sind. Nur im Krieg ist das anders, weil viele meinen, jetzt bei einer massiven Bedrohung von außen müssen wir zusammenstehen. Ist erst einmal Frieden, sieht alles ganz anders aus. Dann werden in einem wahrscheinlich schonungslosen Wahlkampf Selenskyjs Fehler auf den Tisch kommen. Auch die ganz persönlichen, etwa dass er Korruption bis in die Spitze des Staats hinein zuließ. Er müsste sich wahrscheinlich gegen unbelastete und beliebte Figuren behaupten, eventuell gegen den ehemaligen Armeechef Valeri Saluzhny. Nun sagt Selenskyj, eine Wahl von mir aus, wenn ihr, liebe US-Amerikaner, liebe Europäer, für die Sicherheit sorgt. Nur mit einer Waffenruhe sind Wahlen möglich. Das ist vernünftig. Wahlen wären nicht demokratisch und nicht fair, wenn die Kandidaten nicht ungefährdet auftreten könnten, wenn Wahllokale wegen Luftalarm geschlossen blieben, wenn Hunderttausende in den Schützengräben ausgeschlossen wären. Eine Waffenruhe, das ist genau das, was US-Präsident Trump seit langem fordert. Die Ukraine ist schon ebenso lange bereit, nicht aber Russland. Nun steht Trump in der Pflicht, den Kreml zu überzeugen. Fast alle in der Ukraine gehen davon aus, dass er damit scheitern wird. Zu Recht, Wladimir Putin dürfte von seinem Eroberungskurs kaum abrücken. Trotzdem ist es natürlich ein Problem, dass die Ukraine derzeit keine Wahlen abhalten kann. Selenskyj hat versucht, seine Macht zu missbrauchen. Etwa als er im Sommer die Antikorruptionsbehörden entmachten wollte. Wahlen würden zeigen, ob die Menschen ihm trotzdem noch vertrauen. Auch Parlamentswahlen wären notwendig. Die amtierenden Abgeordneten erfüllen ihre Aufgabe nicht, die Regierungsarbeit wirksam zu kontrollieren. Die Last, demokratische Prinzipien zu verteidigen, liegt derzeit anderswo, bei der Zivilgesellschaft, bei den Medien und den Antikorruptionsbehörden. Trump und die westlichen Partner sollten diese Akteure stützen, wenn ihnen die Demokratie in der Ukraine wirklich am Herzen liegt.
Die Meinung war das heute von Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Kiew. Und wir schauen noch nach Hamburg. Im Prozess um die Entführung der Kinder der Unternehmerfamilie Block hat heute David Barkay erstmals ausgesagt. Er gilt als Drahtzieher der Entführung in der Silvesternacht 2023 und soll Christina Block im Vorfeld schon belastet haben. Für uns beobachtet Elke Spanner den Prozess. Hat Barkay heute im Landgericht denn gesagt, dass Christina Block ihn mit der Entführung beauftragt hat?
Nein, das hat er nicht. Man muss allerdings dazu sagen, dass er in seiner Aussage erstmal damit angefangen hat, wie er Christina Block überhaupt kennengelernt hat und so rein zeitlich noch gar nicht zu der heißen Phase im Herbst und Winter 2023 gekommen ist. Seine Vernehmung, die wurde da nämlich für heute erstmal unterbrochen. Vorher hat er Christina Block als sehr verzweifelte Frau beschrieben, die darunter gelitten habe, dass sie ihre Kinder nicht sehen konnte. Die hatte ihr Ex-Mann ja bei sich in Dänemark behalten. David Barkay sagt, Christina Block und ihr Anwalt, die hätten ihn und seine Firma Cyber Cupola damit beauftragt, Informationen über das Leben der Kinder in Dänemark zu sammeln und auch das Haus zu überwachen, in dem sie leben. Wenn die Kinder in Gefahr seien, dann sollte ein Plan entwickelt werden, sie da zurückzuholen nach Deutschland. Aber Barkay hat betont, es habe immer geheißen, ohne Gewalt. Ab dem Herbst 2023 habe die Familie dann allerdings immer mehr Druck auf ihn ausgeübt. Aber darum, was dann passiert ist, wird es erst morgen im Prozess gehen.
Mhm. Dieser David Barkay gilt ja als wichtigster Zeuge. Warum?
Na, weil er die Entführung der Kinder vorbereitet haben soll und dann wohl auch selbst noch mit dabei war in dieser Tatnacht. Und vor allem, weil Christina Block ihm im Prozess vorwirft, dass er das Ganze ja mehr oder weniger selbstständig durchgezogen hat. Sie selbst bestreitet ja vehement, dass sie die Auftraggeberin gewesen ist. Sollte Barkay jetzt aber im Gegenzug sagen, doch, sie, Christina Block, hat mich beauftragt, dann wäre das für Christina Block natürlich wirklich sehr belastend. Dann wird sich die Frage stellen, wie glaubwürdig Barkay ist. Von daher dürfte das morgen sicher ein wirklich sehr wichtiger und vielleicht auch entscheidender Tag in diesem Prozess werden.
Soweit unsere Hamburger Gerichtsreporterin Elke Spanner. Maria Corina Machado lebt in Venezuela an einem geheimen Ort aus Sicherheitsgründen. Sie gilt als einende Kraft der Opposition im Land und als entschiedene Widersacherin des seit 2013 autoritär regierenden Präsidenten Nicolas Maduro. Als ihr telefonisch mitgeteilt worden ist, dass sie diesjährige Friedensnobelpreisträgerin wird, da konnte sie es erst gar nicht fassen. Bis zuletzt war unsicher geblieben, ob sie für die Preisverleihung heute nach Oslo kommen kann. Und sie hat es leider nicht pünktlich zur Preisverleihung geschafft, aber ihre Tochter war stellvertretend vor Ort. Anne Bartram fasst die Zeremonie zusammen.
Applaus für die Tochter. Weil Friedensnobelpreisträgerin Maria Machado es nicht rechtzeitig nach Oslo geschafft hat, steht ihre Tochter Anna auf der Bühne des Rathauses und liest die Rede ihrer Mutter vor.
Democracy is essential to peace.
Demokratie ist existenziell für Frieden. Und wenn die Welt eines von den Menschen in Venezuela lernen kann, dann, um Demokratie zu erhalten, müssen wir bereit sein, für Freiheit zu kämpfen.
We must be willing to fight for freedom.
Und genau für diesen Freiheitskampf wird Maria Machado mit dem bekanntesten Friedenspreis, den es gibt, geehrt. Die 58-Jährige führt die Opposition in Venezuela an und wird deshalb vom autoritären Regime verfolgt. Proteste der Opposition werden bis heute im Land unterdrückt, sagt Jürgen Wartner-Frydnes, Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees.
A 16-year-old boy eventually came home.
Ein 16-Jähriger kam aus einem Foltergefängnis nach Hause, so sehr gezeichnet von Elektroschocks und Schlägen, dass er Schmerzen hatte, als er seine Mutter umarmte. Während wir hier sitzen, werden in Venezuela unschuldige Menschen weggesperrt.
Innocent people are locked away in dark cells in Venezuela.
Die Preisträgerin meldet sich kurz vor der Verleihung mit einer Audiobotschaft und kündigt an, später noch öffentlich aufzutreten. Maria Machado lebt seit einiger Zeit im Untergrund, darf Venezuela nicht verlassen. Medien berichten, dass sie mit Hilfe der USA aus dem Land geschmuggelt werden konnte.
I will be in Oslo and on my way.
Ich werde nach Oslo kommen. Ich bin gerade auf dem Weg. Sobald ich vor Ort bin, kann ich endlich meine Familie, meine Kinder wiedersehen. Zum ersten Mal seit 2 Jahren. Der Preis für Maria Machado ist aber nicht unumstritten. Einerseits steht sie für die demokratische Opposition gegen Venezuelas linke autoritäre Führung. Andererseits arbeitet sie auch mit der politischen Rechten in Südamerika und den USA zusammen, lässt sich von Donald Trump unterstützen. Der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Christian Berg-Habwiken, verteidigt Machado gegen die Kritik im norwegischen Rundfunk. Diese Kritik ist geradezu naiv. Schauen wir uns doch unsere eigenen Regierungschefs an. Die machen das doch genauso. Wir sind nach wie vor von Trump und den USA sehr abhängig. Er findet, der Preis für Maria Machado habe dafür gesorgt, dass die Welt die Demokratiebewegung in Venezuela stärker wahrnimmt. Die Auszeichnung, quasi ein Statement in Zeiten, in denen Demokratien überall unter Druck stehen.
Aus Oslo berichtete Arne Bartram über die Verleihung des Friedensnobelpreises. Und das waren die Themen des Tages für diesen Mittwoch, den 10. Dezember.